Recht herzlich begrüßen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein Zufall ist, dass du heute Abend hier bist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht Zufall ist, dass du heute Abend da bist und heute Abend in diesem Raum sitzt. Ich glaube, dass Gott uns heute aufs Neue berühren möchte. Ich glaube, dass Gott uns aufs Neue begegnen möchte. Lasst mich euch eins sagen, er hat so eine große Liebe und so eine große Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns. Gott sehnt sich danach, wirkliche Gemeinschaft mit uns zu haben. Gott sehnt sich danach, intime Gemeinschaft mit uns zu haben. Deshalb lasst uns erwarten und lasst uns wirklich glauben, dass wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn wir einen Schritt tun in Richtung Gott, in die Nähe Gottes, dann wird er kommen, dann wird er mit seiner Gegenwart kommen, dann wird er uns berühren, dann wird er uns verändern. Deshalb lasst uns nicht einfach nur wieder einen Freitag haben, sondern lasst uns wirklich erwarten, dass Gott mitten unter uns ist. Lasst uns erwarten, dass Gott uns verändert, dass Gott uns begegnen kann. Und als ich mich die Woche vorbereitet habe auf heute Abend, sind mir so viele Themen in den Sinn gekommen, über welche ich sprechen könnte. Und ich habe nachgedacht, ich habe darüber gebetet und ich habe gedacht, diese Richtung wäre vielleicht nicht schlecht, dieses Thema wäre vielleicht nicht schlecht. Und ich begann dann ein Thema zu schreiben, ich begann mich hinzusetzen und ein Thema auszuarbeiten. Doch als ich die Sachen schreiben wollte, als ich die Sachen niederschreiben wollte, überkam mich so ein Unfrieden. Überkam mich so ein Unfrieden und ich wusste, dass ich nicht über dieses Thema schreiben soll. Und ich bin danach wieder ins Gebet gegangen und wieder habe ich über viele Themen nachgedacht. Ich habe gedacht, okay, das Thema wäre vielleicht nicht schlecht. Ich kann über diese Punkte reden, ich kann das so ausarbeiten. Und wieder habe ich mich hingesetzt und wieder habe ich diesen Unfrieden gespürt und ich wusste, dass es nicht das richtige Thema ist. Und ich habe gedacht, okay, Gott, über irgendwas muss ich ja reden. Und ich bin nochmal ins Gebet gegangen und mir kam so ein Satz vor die Augen, mir kam so ein Satz in die Gedanken, der mich nicht mehr losgelassen hat, als ich gebetet habe. Mir kam so dieser Satz oder diese Fragestellung in meine Gedanken. Wer ist der Herr deines Lebens? Wer ist der Herr deines Lebens? Und dieser Gedanke, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich wusste, dass ich über dieses Thema reden soll. Ich wusste, dass ich in diese Richtung gehen soll. Und zu Beginn möchte ich jedem Einzelnen von uns die Frage stellen, wer ist der Herr deines Lebens? Wer ist der Herr deines Lebens? Bist du selber der Herr deines Lebens? Oder ist Jesus der Herr deines Lebens? Wer ist der Herr? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wisst ihr, viele Christen heutzutage, sie bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist. Sie bezeugen sogar, dass Jesus Christus Herr über ihr Leben ist. Doch ihr Leben widerspiegelt etwas komplett anderes. Viele Christen gehen in die Gemeinde. Sie gehen in Lobpreis, sie nennen Jesus Herrn, sie singen zu ihm Herr, Majestät. Doch in ihrem Leben ist nicht Jesus der Herr. Wisst ihr, es sind schöne Lieder, wenn wir die singen, es sind schöne Lieder, die wir auch heute Abend gesungen haben. Aber wenn wir uns das verdeutlichen, was bedeutet Majestät? Eine Majestät sitzt auf dem Thron, eine Majestät sitzt auf dem Thron und regiert. Wisst ihr, es ist schön, wenn wir darüber singen und es sind Worte, die uns berühren. Doch wenn wir diese Worte singen, dann sollte auch Jesus den Thron in unserem Leben einnehmen. Wisst ihr, es besteht eine Gefahr, dass wir Jesus als Herrn vielleicht bezeugen, Jesus als Herrn nennen, doch er eigentlich nicht der wahre Herr unseres Lebens ist. Und lasst uns gemeinsam eine Bibelstelle anschauen, die steht in Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Und da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und es sind harte Worte, die Jesus an die Zuhörer richtet, die Jesus auch noch heute an uns richtet. Aber Jesus möchte uns mit diesen Worten darauf aufmerksam machen, dass wir Jesus nicht nur mit unseren Lippen bekennen sollen, dass wir Jesus nicht nur Herr, Herr nennen sollen, sondern dass wir auch danach leben sollen. Jesus sagt hier, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich eingehen. Und es sind harte Worte, die Jesus spricht. Ich weiß, dass es harte Worte sind, aber er verdeutlicht es, er zeigt es auf, dass nicht jeder, wo automatisch Herr, Herr sagt, ins Himmelreich eingehen wird. Das Wort Herr, das wird im Neuen Testament ungefähr 717 Mal verwendet. Und es wird im Neuen Testament verwendet für drei verschiedene Bedeutungen. Das erste wird das Wort Herr verwendet, wenn man einen politischen Führer oder einen Besitzer von etwas beschreibt. Es kommt dort vor, wo Jesus über den Herrn des Weinbergs redet. Da wird dieses Wort verwendet und beschreibt jemanden, der etwas besitzt. Als zweites wird das Wort im Neuen Testament verwendet, um Gott als Herrn zu beschreiben. Und zu guter Letzt wird das Wort verwendet, um Jesus als Herrn zu beschreiben. Ich habe mir gedacht, 717 Mal ist das eine Riesenanzahl. Das ist eine Riesenanzahl im Neuen Testament, wo das Wort vorkommt. Doch wir können erkennen, wenn wir Matthäus 7 lesen, dass es nicht ausreicht, nur Herr, Herr zu sagen, sondern auch danach zu leben. Und wir wollen uns heute Abend anschauen, wie dieses Leben aussieht. Wir wollen uns heute Abend anschauen, wie dieses Leben aussieht, wenn er der Herr unseres Lebens ist. Und wir möchten unsere Leben überprüfen heute Abend. Wir möchten unsere Leben, unsere Herzen überprüfen, ob er der tatsächliche Herr unseres Lebens ist. Wisst ihr, Jesus möchte nicht nur 90% deines Lebens. Jesus möchte nicht nur 95%, 99%. Er möchte dein ganzes Leben. Er möchte Herr über dein ganzes Leben sein. Jesus möchte nicht nur in einigen Bereichen der Herr sein, und in anderen Bereichen kannst du selber dein Herr sein. Nein, Jesus möchte in jedem Bereich deines Lebens Herr sein. Wisst ihr, es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, Jesus als Herrn anzunehmen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wisst ihr, Jesus hat nicht nur einen Teil seines Lebens gegeben für uns. Jesus hat nicht nur die Hälfte seines Lebens für uns gegeben. Jesus hat sein ganzes Leben für uns gegeben. Jesus hat sein ganzes Leben, jeden Bereich seines Lebens, alles, was er hatte, hat er hingegeben für uns. Deshalb lasst uns unsere Herzen überprüfen. Mir ist es echt wichtig geworden. Lasst uns unsere Herzen überprüfen, ob er wirklich der Herr unseres Lebens ist, ob er wirklich der Herr unseres Herzens ist. Weil wie oft fallen wir Christen diese Gewohnheit, dass wir sagen, ja Herr, wir bezeugen als Herrn, aber ist er wirklich der Herr unseres Lebens? Ist er wirklich zu 100% der Herr unseres Lebens oder nicht? Und den ersten Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, dass das zeigt, wie das Leben aussieht, wenn er Herr ist. Es widerspiegelt sich in dem Gehorsam und in dem Handeln nach seinem Willen. Wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann sind wir gehorsam und tun seinen Willen. Wenn wir uns nochmal die Bibelstelle Matthäus 7 anschauen, sagt Jesus, dass diejenigen im Himmelreich eingehen werden, die den Willen meines Vaters tun. Diejenigen werden in das Himmelreich eingehen, die den Willen meines Vaters tun. Jesus zeigt auf und verdeutlicht hier, dass es wichtig ist, den Willen des Vaters zu tun, den Willen zu tun, dem Willen gehorsam zu sein. Jesus zeigt es auf, wie wichtig es ist, den Willen Gottes zu tun. Doch an einer anderen Stelle verdeutlicht er es noch mehr. In Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus Folgendes: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jesus begegnet oder konfrontiert seine Zuhörer und er sagt: Was nennt ihr mich Herr, was nennt ihr mich Herr, aber ihr tut nicht das, was ich sage? Auch in unserem Leben, es reicht nicht aus, wenn wir nur sein Wort hören und wir ihn bezeugen als Herrn. Wir müssen auch danach handeln. Wir müssen auch gehorsam sein gegenüber seinem Wort. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich sage: Herr, Herr, lass mich von deinem Wort hören und ich höre von deinem Wort. Aber bin ich dann auch gehorsam? Setze ich das dann auch in die Tat um, was ich gehört habe? So oft passiert es in unserem Leben, dass wir ihn Herr, Herr nennen und bitten, dass er uns was sagt. Und er spricht zu uns, aber wir sind nicht bereit zu gehorchen. Jesus fordert uns dazu auf, dass wir seine Worte hören und sie auch befolgen. Jesus fordert uns dazu auf, seinen Willen zu tun. Wie oft ist es aber in unserem Leben auch so, dass wir unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, dass wir unseren eigenen Willen vor Gottes Willen stellen? Wisst ihr, wahrer Gehorsam bedeutet, sich dem Willen und den Worten Gottes hinzugeben und seinen eigenen Willen zur Seite zu legen, seinen eigenen Willen zur Seite zu stellen. Es bedeutet, dass wir Jesus als Herrn anerkennen, dass wir anerkennen, dass Jesu Willen, dass Jesu Plan besser ist für uns als unser eigener Wille. In Philipper 2, die Verse 7 bis 8 schreibt Paulus Folgendes an die Philipper über Jesus: Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußersten Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus war gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters. Jesus Christus war bereit, sein eigenes Leben sogar zu opfern. Er war gehorsam bis in den Tod, er war gehorsam, sein ganzes Leben aufzugeben. Er ist aus dem Himmelreich gekommen und er ist auf die Welt gekommen und er war gehorsam bis in den Tod. Bis an den Tod am Kreuz. Wisst ihr, warum ist es so wichtig, gehorsam zu sein gegenüber ihm? In dem Gehorsam gegenüber Jesus offenbart sich unsere Liebe gegenüber ihm. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn wir gehorsam sind, dann widerspiegelt sich die Liebe gegenüber Gott. Dann widerspiegelt sich die Liebe gegenüber Jesus. Wenn wir ihn als Herrn anerkennen, wenn wir seine Worte hören und danach handeln, dann widerspiegelt es die Liebe zu Jesus. Doch auf der anderen Seite werden wir keinen Frieden und werden wir keine Erfüllung haben, wenn wir nicht im Willen Gottes leben. Wir müssen verstehen, dass Gottes Wille das Beste für uns ist. Wir müssen verstehen, dass Gottes Plan, dass Gottes Absichten das Beste für jeden Einzelnen von uns möchte. Wisst ihr, oft haben Menschen ein Bild von Gott, dass Gott sie nur kontrollieren möchte, dass Gott uns nur vorschreiben möchte, was wir zu tun haben, oder dass Gott uns nur jegliche Sachen wegnehmen möchte, die uns Spaß machen. Aber wir müssen verstehen, und ich wünsche mir, dass wir das heute Abend verstehen, dass Gott, dass Jesus Christus das Beste für jeden Einzelnen für uns vorbereitet hat, dass sein Wille, dass sein Plan, dass seine Worte das Beste sind für uns. Er sehnt sich danach, uns das Beste zu geben. Er sehnt sich danach, jedem Einzelnen von uns auf den richtigen Weg zu führen, wo wir Frieden finden, wo wir Erfüllung finden. Wie oft sind wir so voller Unfrieden, so voll unerfüllt, weil wir nicht auf dem Weg Gottes wandeln, weil wir nicht seinem Willen gehorchen, weil wir nicht seinem Willen gehorsam sind. Er zwingt seinen Willen keiner Person auf. Er zwingt seinen Willen keiner Person auf. Aber eins kann ich sagen aus meinem eigenen Leben: Wenn wir den Willen Gottes missachten, dann wird es uns nicht gut gehen. Wenn wir den Willen Gottes missachten oder wenn wir uns ihm widersetzen und ihn ignorieren, dann führt es uns in schlechte Situationen, dann führt es uns ins Verderben. Jesus sagt, er verwendet dieses Gleichnis in Lukas 6, die Verse 47 bis 49. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute oder zu tief grub und den Grund auf Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute und ohne den Grund zu legen und der Strom brannte gegen dasselbe und stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Es gibt zwei Wege in unserem Leben, die wir gehen können. Entweder wir hören den Willen Gottes, wir handeln danach, oder wir hören Gottes Reden, wir hören Gottes Willen und wir handeln nicht danach. Doch lasst mich euch eins sagen, wenn wir nicht danach handeln, dann ist unser Leben voller Schwankungen, dann ist unser Leben wie eine Achterbahnfahrt. Uns geht es mal gut eine Woche, uns geht es mal schlecht eine Woche. Unser Leben ist nicht gegründet auf festem Fundament, unser Leben ist nicht gegründet auf festen Felsen. Wisst ihr, deshalb ist es so wichtig, dass wir seine Worte hören und danach handeln, weil er das Beste für uns möchte. Und wie sieht es in unserem Leben aus? Nennen wir ihn nur Herr, Herr und ignorieren seine Worte, ignorieren sein Reden? Oder handeln wir danach? Wisst ihr, Gehorsam, nimmt es mit heute an, Gehorsam fängt in den kleinsten Dingen an. Gehorsam fängt in den kleinsten Dingen deines Lebens an. Und lass mich dir eins sagen, wenn du in den kleinen Dingen nicht gehorsam bist, dann wirst du niemals gehorsam sein in großen Dingen. Wenn du nicht bereit bist, in kleinen Dingen gehorsam zu sein, dann kannst du nicht in großen Dingen gehorsam sein. Wo ich noch jünger war, habe ich immer gedacht, okay, eines Tages, wenn ich älter bin, dann gehe ich in ein anderes Land, dann werde ich dort Gott dienen und missionieren und egal, was es mich kostet. Und ich weiß, dass dieser Wunsch gut ist und dass dieser Wunsch noch immer da ist. Aber mir ist klar geworden, wenn ich nicht gehorsam bin gegenüber seinem Willen, jeden Tag aufs Neue, wie will ich dann gehorsam sein und mein ganzes Leben verlassen? Wenn ich nicht gehorsam bin in den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens, wie will ich dann in großen Dingen gehorsam sein? Wie will ich in großen Dingen gehorsam sein? Wie oft sagen wir Gott, wenn du sprichst, ich werde gehen. Sprich nur ein Wort und ich werde gehen. Aber wie oft spricht Gott im alltäglichen Leben zu uns? Wie oft spricht Gott im Leben zu uns, wenn wir in der Schule sind, wenn wir an der Uni sind, wenn wir an der Arbeitsstelle sind? Wie oft spricht Gott? Und hören wir seine Stimme und handeln danach? Wie oft spricht Gott durch seinen Geist und sagt, schau das nicht an. Rede nicht über die Person. Geh dort nicht hin. Doch handeln wir auch danach? Sind wir auch gehorsam gegenüber dem Willen? Also, wir können erkennen, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann sind wir bereit, ihm zu gehorchen. Dann sind wir bereit, uns seinem Willen zu unterordnen. Und ein zweiter Punkt, den ich anschauen möchte, ist, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann sind wir bereit, alles aufzugeben. Um Jesus Christus als Herrn unseres Lebens zu haben und ihm nachzufolgen, es bedeutet, dass wir alles aufgeben für ihn. Es bedeutet, dass wir unser eigenes Recht aufgeben, unseren eigenen Willen aufgeben, unsere eigenen Wünsche sogar aufgeben. Ich habe vorher erwähnt, dass das Wort Herr 717 Mal im Neuen Testament vorkommt. Und das griechische Wort, was dort für Herr verwendet wird, ist Kyrios. Und dieses Wort beschreibt eine Person, die absolute Eigentumsrechte über etwas hat. In anderen Worten, es beschreibt eine Person, die alle Rechte über etwas hat, die alle Rechte über etwas besitzt. Wenn wir Jesus also als Herrn unseres Lebens bezeugen und ihn als Herrn unseres Lebens nennen, dann bedeutet es, dass er jeden Bereich unseres Lebens besitzt. Dann bedeutet er, dass er jeden Bereich unseres Lebens einnimmt, dass er über uns verfügt, dass wir ihm ganz hingegeben sind. In Lukas 14, die Verse 25 bis 30, ist eine bekannte Stelle, sagt Jesus Folgendes, oder wir lesen Folgendes. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Das sind harte Worte, die Jesus hier spricht. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, Jesus läuft mit seinen Jüngern und eine riesen Volksmenge folgt ihm nach. Jesus war zur damaligen Zeit die berühmteste Person. Er hat Wunder getan, er hat Heilungen vollbracht, er hat Dämonen ausgetrieben. Und jeder wollte ihm nachfolgen. Jeder ist mit ihm gegangen und wollte bei ihm sein, um Wunder zu erleben, um Nahrung zu bekommen, um Schutz zu bekommen. Und Jesus dreht sich um. Und er sagt, wenn jemand zu mir kommt und nicht seine Familie, seine Mutter, sein Vater, seine Brüder, seine Schwestern, sogar sein eigenes Leben hasst, dann kann er mir nicht nachfolgen. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Familie hassen sollen. Das bedeutet es nicht. Es soll einfach nur verdeutlichen, dass wir bereit sind, jeden Bereich und unser eigenes Leben aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Es bedeutet, dass wir unseren Willen oder den Willen unserer Eltern sogar an zweite Stelle stellen und Jesus seinen Willen und Jesus sein Wollen an erster Stelle stellen. Weiter sagt er, dass diejenigen, welche mir nachfolgen möchten, bereit sein müssen, ihr Kreuz zu tragen. Sie müssen bereit sein, ihr eigenes Leben aufzugeben. Sie müssen bereit sein, ihre fleischlichen Wünsche aufzugeben. Die Wünsche nach Sünde aufzugeben. Sich selbst zu verleugnen. Und wisst ihr, was interessant ist? Zum Schluss verwendet Jesus das Bild von einem Menschen, der einen Turm bauen möchte, der ein Haus bauen möchte. Und er sagt, jemand, der ein Haus baut, tut er nicht davor, erstmal die Kosten berechnen, was es kostet. Ich habe noch kein Haus gebaut in meinem Leben, aber wenn ich mir davor nicht Gedanken mache, wie viel ein Haus kostet und einfach drauf losbaue und ich später kein Geld habe, dann ist das Haus irgendwann mal vielleicht zu einem Drittel fertig. Und genau so sagt Jesus das Gleiche, wenn wir nicht bereit sind, uns vorzustellen oder darüber nachzudenken, was es uns kostet, wenn wir uns nicht im Klaren darüber sind, dass es uns alles kostet, Jesus nachzufolgen, dann fangen wir vielleicht an, Jesus nachzufolgen. Dann fangen wir vielleicht an, mit einer guten Hingabe, mit einer starken Hingabe, aber wir schaffen es nicht, durchzuhalten. Wir müssen bereit sein, alles aufzugeben. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn du dem Ruf der Nachfolge folgen möchtest, dann musst du dir im Klaren sein, dass es dich alles kosten wird. Es hört sich vielleicht paradox an oder es hört sich vielleicht schwierig zu verstehen an, aber wenn wir bereit sind, alles aufzugeben für Jesus, wird er uns das Beste geben, was wir haben können. Die Gemeinschaft mit ihm, er gibt uns die Erlösung, er gibt uns seinen Geist, er schenkt uns ein neues Leben, in dem wir leben können, ein Leben, in dem wir Erfüllung haben können, ein Leben, in dem wir Frieden haben können, ein Leben, in dem wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und der letzte Punkt, den ich anschauen möchte, ist, dass wenn er der Herr unseres Lebens ist, dann kennen wir ihn. Wenn wir zu der Bibelstelle in Matthäus zurückkehren, dann lesen wir in den Versen, dass die Menschen in Jesu Namen Dämonen ausgetrieben haben, dass die Menschen in Jesu Namen Wunder getan haben. Und das alles haben sie im Namen Jesu gemacht. Doch Jesus sagt ihnen, hinweg mit euch, ihr Gesetzlosen, ich kenne euch nicht. Hinweg mit euch, ich kenne euch nicht. Und es ist interessant, dass Jesus hier sagt, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, heutzutage sagen viele Christen, ich kenne Jesus. Heutzutage sagen viele Christen, ich kenne Gott. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, kennt Jesus uns? Kennt Jesus uns? Und ich habe mir mal die Frage gestellt vor längerer Zeit. Jesus sagt hier, ich kenne euch nicht. Ich habe gefragt und ich habe mir Gedanken gemacht, für was steht es oder was bedeutet es? Ich kenne euch nicht. Die haben doch diese ganzen Wunder getan, die haben doch alles getan. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir eine Person lieben, wenn wir eine Person wirklich lieben, dann wollen wir sie auch kennen. Wenn wir eine Person lieben, dann wollen wir sie kennenlernen. Dann wollen wir alles daran setzen, Gemeinschaft mit dieser Person zu haben, um sie Stück für Stück besser kennenzulernen. Wisst ihr, diese Leute haben vielleicht alles getan. Sie haben die Werke vollbracht. Aber sie haben Jesus nicht gekannt. Sie hatten keine Gemeinschaft mit ihm. Sie hatten keine Gemeinschaft mit ihm. Sie haben ihn zwar Herr genannt, aber sie haben ihn nicht gekannt. Und wir müssen verstehen, Jesus hat alles gegeben. Jesus hat den Preis bezahlt, damit wir ihn kennen können. Damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Er hat alles gegeben, damit wir bei ihm sein können. Jesus hat es nicht einfach nur getan, damit wir hier auf der Welt unser Leben genießen können und 80, 90 Jahre hier leben können, ein Haus bauen können, ein Auto haben können und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Jesus ist gekommen, damit wir ihn kennen können, damit der Weg zu Gott wieder frei ist, damit wir in Gottes Gegenwart kommen können und ihn erkennen können, ihn sehen können, ihm ähnlicher werden können. In Jesaja 43, Vers 10 spricht Gott zu seinem Volk: Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Er sagt hier, damit ihr mich erkennt, damit ihr mich kennt und mir glaubt und erkennt und einsieht, dass ich der allein wahre Gott bin. Jesus wünscht sich so tiefe Gemeinschaft mit uns. Jesus wünscht sich, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Wisst ihr, so oft verstehen wir das gar nicht. So oft verstehen wir das gar nicht, was es für ein Privileg ist, was Jesus getan hat für uns. Oftmals gehen wir gar nicht in diese tiefe Gemeinschaft rein, weil wir uns verdammen lassen, weil wir uns von unseren Sünden abhalten. Aber Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Jesus ist gekommen, um diese Verdammungen, um diese Verdammnisse von uns wegzunehmen, dass wir mit reinem Gewissen vor Gottes Thron treten können. Der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes, verdeutlicht es in Hebräer 10 noch besser. Durch das Blut Jesu können wir mit reinem Gewissen vor Gottes Thron stehen. Durch das Werk, was Jesus getan hat, durch das Blut, was er vergossen hat, wird unsere Seele, wird unser Gewissen reingewaschen. Und wir können vor Gottes Thron stehen. Und wir haben diese Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wisst ihr, deshalb ist es wichtig, wenn wir unsere Leben heute anschauen, dass wir nicht nur Herr, Herr nennen. Dass wir nicht nur sagen, Herr, und ihn in Lobpreisliedern besingen als Herrn, sondern dass wir ihm gehorsam sind. Dass wir bereit sind, jeden Bereich unseres Lebens aufzugeben. Und dass wir alles daran setzen, ihn besser zu kennen. Ich kann euch hier so viele Worte sagen, aber bitte versteht, was Gott für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hat. Er möchte sich uns offenbaren. Er möchte der Herr unseres Lebens sein. Er möchte uns sein Herz offenbaren. Und das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Ich möchte mit einem Zitat enden. Und es lautet: Wenn Gott der Schöpfer des gesamten Universums ist, dann muss daraus folgen, dass er der Herr des ganzen Universums ist. Kein Teil der Welt ist außerhalb seiner Herrschaft. Das bedeutet, dass kein Teil meines Lebens außerhalb seiner Herrschaft sein darf. Wenn wir anerkennen, dass Jesus der Herr des Universums ist, dann ist er Herr über jeden Bereich im Universum. Wenn wir Jesus anerkennen als Herrn unseres Lebens, dann ist er Herr über jeden Bereich unseres Lebens. Er kann nicht nur Herr über 95% sein, er kann nicht nur Herr über 99% sein. Wenn er der Herr unseres Lebens ist, dann ist er Herr über jeden Bereich unseres Lebens. Dann ist er Herr über jeden Bereich unseres Lebens.